Jonathan Edwards, ein bekannter Prediger des 18. Jahrhunderts, wird im Alter von 17 Jahren durch Gottes Gnade gerettet, kommt zum Glauben. Und Jonathan beginnt mit vollem Eifer zu dienen, weil er das bei seinem Vater, der ebenfalls Pastor war, sein ganzes Leben gesehen hatte. Jonathan hatte die Sorge und auch die tiefe Überzeugung, Gott treu zu sein. Und damit er diesem Wunsch nachkommt, verfasst er in den nächsten 1,5 Jahren, also in dem Alter zwischen 18 und 20, 70 Vorsätze. Sie waren wie Absichtserklärungen und begannen fast alle mit dem Wort entschlossen. Und dann folgte eine Erklärung, die in Gottes Wort verwurzelt und begründet war. Bevor er aber diese ganzen 70 Absätze geschrieben hat, verfasste er eine Präambel, so ein kurzes Vorwort, das wie folgt lautete: Da ich weiß, dass ich ohne Gottes Hilfe nichts tun kann, bitte ich ihn, demütig mich durch seine Gnade zu befähigen, diese Vorsätze zu halten, soweit sie mit seinem Willen übereinstimmen, um Christi willen. Jonathan war sich bewusst, dass er ohne Christus nichts tun kann. Und anschließend folgen diese ganzen 70 Vorsätze, die hat er nicht groß thematisch geordnet. Und sein fünfter Vorsatz lautet: Ich habe mich entschlossen, keinen Augenblick der Zeit zu verlieren, sondern die so gewinnbringend wie möglich zu nutzen. Jonathan hatte in seinen jungen Jahren eine tiefe Überzeugung, dass er die Zeit, die Gott ihm gegeben hat, so nutzen will, wie es geht. Und ich bin überzeugt, dass die meisten, die hier im Raum sitzen, dass sie ihre Zeit zu Gottes Ehre nutzen wollen. Stellt sich also die Frage, wie geht das? Wie mache ich das? Und die Antwort darauf finden wir nicht in dem Studium von den 70 Vorsätzen von Jonathan, auch wenn die gut waren und ein vorbildliches Beispiel sind. Wir wollen uns heute Morgen dem allgenügsamen Wort Gottes zuwenden und schlagt mit mir eure Bibeln zu Psalm 90 auf. Psalm 90. Ich habe die Predigt folgendermaßen überschrieben: Lebe täglich in dem Bewusstsein deiner Vergänglichkeit. Dazu schauen wir uns drei Punkte an. Erstens, bedenke, wer Gott ist. Bedenke, wer du bist. Und lebe diese Abhängigkeit. Das Ziel der Predigt ist es, dass wir uns der Ewigkeit Gottes und der eigenen Vergänglichkeit bewusst werden, damit wir unser kurzes Leben zweckmäßig nutzen. Dass wir uns der Ewigkeit Gottes und der eigenen Vergänglichkeit bewusst werden, damit wir unser Leben, unser kurzes Leben zweckmäßig nutzen. Lasst uns nun aber den Psalm einmal am Stück lesen. Psalm 90. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst: Kehrt zurück, ihr Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut, sie sind wie ein Schlaf. Wie das Gras, das am Morgen aufsprießt, am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm so, wie er zu fürchten ist? Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, o Herr, wie lange noch, und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden, und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns, und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Dieser ganze Psalm ist ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Es ist der einzige Psalm, den Mose geschrieben hat. Wir kennen Mose eigentlich als den Autor der 5 Bücher Mose. Aber Gott hat aber auch dieses Gebet von ihm als wichtig erachtet und deshalb dürfen wir das heute finden. Aus dem Text selber wird nicht ganz deutlich, in welchem Kontext der Psalm oder wann dieser Psalm verfasst wurde, aber viele gehen davon aus, dass der Kontext 4. Mose 20 ist. 4. Mose 20 beschreibt die Situation Israels im 40. Jahr der Wüstenwanderung. Am Anfang von diesem Kapitel wird berichtet, wie Miriam, die Schwester von Mose, stirbt. Das Volk hadert wieder mit Mose. Sie wären lieber tot, als in der Wüste zu sein. Und dieses ganze Murren führt Mose und Aaron wieder einmal vor das Angesicht Gottes. Und die beiden erhalten darauf den Auftrag, zu einem Felsen zu sprechen, der dem Volk dann das Trinkwasser geben soll. Mose ist aber dem nicht gehorsam und anstatt zum Felsen zu sprechen, schlägt er ihn zweimal mit seinem Stab. Und Gott ist so gnädig und gibt dem Volk das Wasser, aber es führte dazu, dass Mose bestraft wird. Mose war ungehorsam und hat gesündigt. Und dieser scheinbar so kleine Fehltritt führt dazu, dass Mose kurz vor dem Ziel, kurz bevor sie ins verheißene Land gekommen sind, dass er das nicht sehen darf, wofür er eigentlich sein ganzes Leben gelebt und gelitten hat. Ganz am Ende von dem Kapitel in 4. Mose 20 wird dann berichtet, wie Aaron, der Bruder von Mose, stirbt. Und diese ganzen Ereignisse haben Mose wahrscheinlich dazu bewegt, diesen Psalm niederzuschreiben. Lasst uns einfach beim Betrachten oder bei der Auslegung dieses Psalms im Hinterkopf behalten. Und wir starten mit dem ersten Punkt. Bedenke, wer Gott ist. Bedenke, wer Gott ist. Wenn wir uns diese Ereignisse so vor Augen führen, könnte man meinen, Mose befindet sich in einer hoffnungslosen Lage. Und dennoch lautet seine Aussage in Vers 1, schaut mit mir bitte in den Text: Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Die Elberfelder CSV sagt: Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Wie ist das Leben von Mose eigentlich verlaufen? Als kleiner Junge muss er aus seinem Elternhaus raus, wächst bei den gottlosen Ägyptern auf. Mit 40 Jahren flieht er nach einem Mord in einem Ägypter nach Midian, verbringt dort weitere 40 Jahre in der Fremde. Gott beruft ihn direkt mit 80 Jahren zum Anführer des Volkes Israels. Und anschließend befindet er sich 40 Jahre lang ohne festen Wohnsitz mit dem Volk Israel in der Wüste. Das Volk irrt ständig umher, sie laufen ständig im Kreis. Sie sind ständig damit beschäftigt, ihre Zelte auf- und wieder abzubauen. Sie haben keinen physischen Zufluchtsort. Aber dann diese starke Aussage von ihm: Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Mose wusste sehr gut, wer ihre Zuflucht gewesen ist, wer ihre Wohnung war. Nicht die vier Wände einer tollen Villa in einer schönen, ruhigen und sonnigen Gegend. Mose wusste, dass ihre Zuflucht allein bei Gott war. Und das über Generationen hinweg. Mose kannte seine Vorfahren Abraham, Isaak, Jakob und Josef. Mose hat gewusst, wie Gott treu über sie gewacht hat. Mose hat gesehen, wie die ganze erste Generation in der Wüste stirbt. Aber ist auch Zeuge davon, wie Gott die zweite Generation führt. Und deshalb kann Mose hier sagen, dass Gott ihre Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht ist. Diesen Gott beschreibt er nun weiter in Vers 2. Lest gerne mit mir Vers 2 mit. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Mose beschreibt hier Gott als den Schöpfer, der schon von Ewigkeit existiert. Und um das deutlich zu machen, verwendet Mose hier ziemlich majestätische Beispiele. Gott existierte schon vor den Bergen. Berge sind in unseren Augen etwas Großes, etwas Schönes, etwas Erhabenes. Wenn man auf der A7 Richtung Süden fährt, gibt es eine Raststätte, die hat den Namen Allgäuer Tor. Und wenn man daran vorbeifährt, öffnet sich ein riesiges Panorama, ein großartiger Blick auf die Alpen. Der Name der Raststätte ist sehr passend gewählt. Und dieser Blick wird frei auf diese großartige Schöpfung, auf diese massiven, tollen, schönen Berge, die sich da erheben. Und wie gesagt, für uns wirken Berge felsenfest, unzerstörbar. Aber Gott steht über ihnen. Gott ist derjenige, der sie gemacht hat. Aber nicht nur die Berge, sondern die ganze Erde, den ganzen Erdkreis ist von Gott hervorgebracht worden. Gott war schon da, bevor es das alles gibt, was wir mit unseren Augen sehen. Und ihr ertappt ihr euch vielleicht manchmal dabei, dass ihr es versucht, euch die Ewigkeit vorzustellen? Kommen sich ziemlich schnell unsere Grenzen unseres Verstandes, weil wir sind an Raum und Zeit gebunden. Wir leben und denken in Raum und Zeit. Und manchmal rutscht es uns vielleicht über Lippen, Mann, das dauert ja ewig. Wobei das vielleicht nur ein paar Sekunden sind, wo das Auto vor uns nicht losfahren will oder wo wir auf jemand anders warten. Aber Gott ist tatsächlich ewig. Und die anderen Autoren der Bibel bekräftigen das. Im Psalm 102, Vers 26 bis 28 lesen wir: Du, also Gott, hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln und sie werden verschwinden. Du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Oder Paulus sagt es in 1. Timotheus 1, Vers 17, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bedenke, wer Gott ist. Mose war von Gottes Ewigkeit überzeugt. Und die ganze Schrift hindurch wird es deutlich gemacht. In der Theologie wird immer sehr gerne das Fremdwort transzendent benutzt. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört und gefragt, was das bedeutet. Gott transzendiert die Zeit. Es bedeutet einfach, dass Gott über der Zeit steht und jeden Augenblick erhaben ist. Aber Gott ist auch jeden Augenblick gegenwärtig und scheint durch die Zeit hindurch. Für uns Menschen ist die Zeit wie so eine Art Käfig, aus dem wir nicht herauskommen. Wir können uns da nicht herausbewegen, weil wir immer an Zeit gebunden sind. Alles, was wir tun, passiert innerhalb dieses Käfigs. Bei Gott ist es nicht so. Gott ist außerhalb des Käfigs, aber hat dennoch Zugriff in den Käfig hinein. Und das bedeutet transzendent. Weil bei Gott gibt es weder Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Vielleicht rauchen eure Köpfe schon, wenn ihr denkt, wie soll ich das begreifen? Das ist unmöglich. Wir können es nicht verstehen, dass Gott ewig ist. Und dennoch ist es eine Tatsache, die ganze Schrift hindurch betont wird. Wir Menschen, wir verstehen Zeit als eine Abfolge von verschiedenen Ereignissen. Wenn zu uns jemand kommt, unser Ehepartner, unser Freund oder unser Schulkamerad, und der erzählt uns etwas, brauchen wir die Geschichte von Anfang bis zum Ende. Wir brauchen es der Reihe nach. Bei Gott ist es nicht so. Deshalb sagt er von sich selbst in Jesaja 46, die Verse 9 bis 10, Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Bedenke, wer Gott ist. Dieser ewige Gott ist genau die Zuflucht, von der Mose anfangs gesprochen hat. Liebe Geschwister, dieser Gott ist heute immer noch derselbe. Was macht diese Wahrheit von der Ewigkeit Gottes mit dir? Wie reagierst du darauf? Für diejenigen von uns, die an ihn glauben, ist es ein unglaublicher Trost. Gott ist über jeden Augenblick erhaben. Gott hat immer das komplette Bild vor Augen. Wir sehen nur einen Zeitabschnitt, aber Gott sieht immer das große Ganze. Wir sind in diesem Käfig der Zeit gebunden, aber Gott steht vollkommen darüber. Gott sieht Anfang und Ende auf einmal. Aber er sieht es nicht nur tatenlos zu, sondern Gott lenkt es alles in seiner Souveränität. Und es gibt nichts, was ihm entgleitet. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Weißt du, wenn du hier sitzt und du verpasst vielleicht ein paar Minuten des Gottesdienstes, bist irgendwie abwesend mit deinen Gedanken, du kannst es nicht mehr nachholen. Die Zeit ist vorbei. Wir werden im zweiten Punkt genauer darauf eingehen, was das alles, was wir um uns herum sehen, es hat ein Ablaufdatum. Um uns herum schreit alles nach Vergänglichkeit, aber Gott ist ewig. Gott ist davon nicht betroffen und deswegen ist er unsere Zuflucht. Selbst die scheinbar unzerstörbaren Berge werden einmal vergehen, aber Gott bleibt. Nichts in dieser Welt kann uns einen sicheren Halt geben, außer Gott allein. Und deswegen dürfen wir uns an sein Wort und an seine Verheißungen klammern, weil Gott ewig ist. Und für diejenigen, die nicht glauben, du kannst vor Gott nicht wegrennen. Gott hört nie auf zu existieren und du musst einmal Rechenschaft vor ihm ablegen. Und deshalb lautet auch der Aufruf an dich: Bedenke, wer Gott ist. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Mose hat mit dieser sehr kurzen, aber sehr präzisen Beschreibung deutlich gemacht, wie das Wesen Gottes ist. Und in den nächsten Versen, die wir uns jetzt anschauen, stellt er einen vollständigen Kontrast dar. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Bedenke, wer du bist. Ein völliger Kontrast, ein völliger Gegensatz. Schaut mit mir in den Vers 3, wo Mose schreibt: Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst: Kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Mose beschreibt, wie der Mensch, wie der geschaffene Mensch von Gott wieder dorthin geschickt wird, wo er herkommt. Mose hat damit ganz deutlich 1. Mose 3, Vers 19 im Kopf, wo Gott gesagt hat: Denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Gott hat den Menschen aus Staub erschaffen. Der Mensch existiert vielleicht für ein paar Jahrzehnte und kehrt wieder zum Staub zurück. Wisst ihr, Mose und das ganze Volk, die haben das zigfach erlebt. Die Schrift sagt uns in 2. Mose 12, dass 600.000 Männer aus Ägypten ausgezogen sind. Wenn wir zu diesen 600.000 Männern noch Frauen und Kinder dazu rechnen, kommen wir mindestens auf eine Zahl von 1,5 Millionen Menschen. Und wenn wir dann diese 1,5 Millionen Menschen auf die 38 Jahre herunterbrechen, kommen wir auf über 100 Tote am Tag. Über 100 Tote am Tag. Und wir können davon ausgehen, dass der Großteil wahrscheinlich eher gegen Ende gestorben ist. Also gab es am Ende mehrere hundert Tote pro Tag, die das Volk tagtäglich gesehen hat. Mose ist mit ziemlicher Sicherheit der Bestatter mit der höchsten Quote an Beerdigungen. Und das Volk hat ständig gesehen, wie Gott dafür gesorgt hat, dass die Menschen wieder zum Staub der Wüste zurückkehren. Und mit uns ist es nicht anders. Wir kehren ebenfalls zum Staub zurück. Und deshalb der Aufruf: Bedenke, wer du bist. In Vers 4 macht er dann nochmal einen kurzen Einschub, um den Kontrast nochmal deutlich zu machen zwischen Gott und Mensch. Vers 4 sagt er, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Gott ist nicht an die Zeit gebunden, was wir schon deutlich gesehen haben. Und hier macht er aber nochmal deutlich, weshalb für Gott 1000 Jahre wie ein Tag sein können. Wie gesagt, wir als Menschen, wir leben in der Abfolge von Ereignissen. Vielleicht seid ihr heute Morgen zu spät aufgestanden, ihr konntet nur kurz oder gar nicht frühstücken. Es hat länger gedauert, die Kinder einzusammeln. Deshalb seid ihr später hierher gekommen. Und wir verfallen in pure Hektik. Wir können nichts weglassen, wir können nicht einfach irgendwas überspringen. Bei Gott gibt es keine Hektik. Gott ist nicht an die Zeit gebunden. Gott sieht Anfang und Ende auf einmal. Und deshalb dieser Vergleich, dass 1000 Jahre für ihn wie der gestrige Tag oder sogar noch kürzer wie die Nachtwache sind, die normalerweise 4 Stunden gedauert hat. Wisst ihr, für Gott ist Zeit wie ein Spielbrett, wo er die Figuren jederzeit hin und her schieben kann. Er steht über dem Spiel, aber er agiert innerhalb des Spiels, wie er will. Und das macht Mose mit dieser Illustration hier deutlich. Er will einfach zeigen, dass Gott über der Zeit steht. Und dabei ist wichtig zu beachten, dieser Vers ist kein Argument dafür, dass wir in der Schöpfungsgeschichte einen Tag mit 1000 Jahren gleichsetzen. Diese Illustration ist kein Hinweis darauf, dass Gott eine andere Maßeinheit hat, dass Gott umrechnen muss. Gott hat ganz deutlich die Unterscheidung zwischen Tag und Jahr geschaffen und Gott selbst kann es gut differenzieren. Die Illustration macht einfach nur deutlich, dass Gott über der Zeit erhaben ist und nicht an sie gebunden ist. In Vers 5 und 6 kommt er jetzt wieder zurück zum Menschen. Schaut mit mir in den Text, wo er schreibt, du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut, sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Mose führt hier 3 verschiedene Bilder auf, um jetzt wieder die Vergänglichkeit des Menschen deutlich zu machen. Beginnen wir mit dem ersten Bild. Unser Leben als Menschen ist so schnell vorbei wie eine Flut. Große Wassermassen reißen alles mit sich, was sich ihnen in den Weg stellt. Es kann gut sein, dass Mose so ein Wadi vor Augen hat. Ein Wadi ist ein Tal oder ein Flusslauf in der Wüste. Und es kann sein, dass es irgendwo in der Wüste weit, weit weg regnet, aber die ganzen Wassermassen sammeln sich, weil das Wasser nicht durchsickern kann in der Erde, weil es so trocken ist. Der Boden kann es nicht aufsaugen. Und dann kann es passieren, wenn sich das Wasser sammelt und durch so ein Wadi durchströmt, wie eine Sturzflut wird. Und alles, was dort nicht feststeht, und es kann von einem Moment auf den anderen passieren, alles, was nicht dort steht, ist von einer auf den anderen Sekunde weggeschwemmt. Und genau so ist es mit dem Leben des Menschen. Gerade auf die Welt geboren, und kurze Zeit später beerdigt. Und dabei ist der Mensch vollkommen machtlos. Auch wenn es vielleicht heute genug Versuche gibt, für immer jung zu bleiben und Menschen viele Millionen investieren, um den Alterungsprozess zu verlangsamen, der Tod kommt unausweichlich. Und Gott hat selbst gesagt im Hebräerbrief, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das zweite Bild, was hier vorkommt, ist der Schlaf, den er erwähnt. Sie sind wie ein Schlaf. Kennt ihr das, wenn ihr morgens aufwacht und euch der Gedanke kommt, was, ich bin doch eben erst eingeschlafen. Die Nacht war so kurz. Vielleicht ist es heute bei dir der Fall gewesen, aber genau so kurzlebig ist unser Leben. Und um noch ein weiteres Bild zu verwenden, das dritte, was er hier schreibt, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt, am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Morgens sieht es noch schön und frisch aus, es blüht toll, aber sobald der Abend anbricht, verwelkt es. Und auch hier wieder, dieser Prozess ist nicht aufzuhalten. Selbst wenn noch so viel Wasser kommt, irgendwann wird es verwelken. Genauso ist es mit dem Ende des Menschen. Es kommt sicher, ob man will oder nicht. Unser kurzweiliges Leben ist wie eine Flut, wie ein kurzer Schlaf oder wie schnell welkendes Gras. Und wenn ihr nochmal in den Vers 5 reinschaut, wer handelt hier an wem? Wer ist hier der Aktive? Mose schreibt, du lässt sie dahin fahren. Mose betet zu Gott und mit dem Du meint er Gott. Gott ist der Handelnde. Gott ist derjenige, der über Raum und Zeit erhaben ist und der das Leben gibt und der das Leben nimmt. Unser erster Punkt war, bedenke, wer Gott ist. Es ist so deutlich, wer hier das Sagen hat. Psalm 135, Vers 6 heißt es, alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Deine Zeit steht in Gottes Hand. Deshalb bedenke, wer du bist. Vielleicht stellt sich jetzt jemand die Frage, warum ist es so? Warum ist der Tod so unausweichlich da? Warum ist der Mensch im Gegensatz zu Gott so vergänglich? Mose gibt uns die Antwort darauf und die Begründung finden wir in den nächsten Versen. Schaut mir bitte in den Vers 7. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Aufgerieben durch den Zorn Gottes, hinweggerafft durch Gottes Grimm. Und was ist der Grund? Die Sünde. Für Gott sind all unsere Vergehen ein offenes Buch. Selbst wenn wir meinen, dass Gott Dinge nicht sieht oder dass kein anderer die sieht, Gott sieht alles. Es liegt alles vor ihm offen da. Und Gott hat auch die Sünden des Volkes Israel gesehen und sie sehr deutlich dafür bestraft. Nadab und Abihu, die Gott ein fremdes Feuer gebracht haben, mussten dafür mit ihrem Leben bezahlen. Die Rotte Korachs, die sich mit 250 Personen gegen die von Gott eingesetzte Leitung aufgelehnt hat. Die gesamte erste Generation muss sterben, weil sie Gott nicht vertrauen, dass er seine Verheißung wahr macht. Die Kinderstundenmitarbeiter und die Kinder kennen diese Geschichten gerade sehr gut. Die gehen gerade eine nach der anderen durch. Und diese Ereignisse machen so deutlich, Sünde ist für Gott kein Kavaliersdelikt. Sünde muss bestraft werden, was er durch seinen Zorn tut, weil Gott gerecht ist. Das ist an dem Volk Israel so deutlich. Und Mose wusste das. Mose hatte das ständig vor Augen. Und deshalb sagt er in Vers 8, du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt. Unser geheimstes Tun ist in das Licht deines Angesichts. Vielleicht sitzt du da und denkst, aber das betrifft mich nicht. Ich bin nicht so wie die Israeliten. So viele Sünden habe ich nicht auf mich geladen. Oh doch, hör zu, was Gott selbst sagt in Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und Paulus macht in den ersten drei Kapiteln vom Römerbrief sehr deutlich, dass jeder von uns ein Sünder ist. Und dieses Urteil gilt auch für dich. Dieses Urteil gilt für jeden von uns. Durch die Sünde, die wir von Adam und Eva vererbt haben, weil sie gegen Gott rebelliert haben, stehen wir schuldig vor Gott. Und die vorher genannten Beispiele machen deutlich, dass Gott in einigen Fällen nochmal sehr spezifisch seinen Zorn ausgeübt hat. Adab und Nabihu, die Rotte Korachs oder auch Mose, die haben Gottes Zorn ganz spezifisch erlebt, weil er sie wegen einer bestimmten Sünde direkt bestraft hat. Es muss nicht immer bei jedem so sein, dass Gott so handelt. Und dennoch dürfen wir hier festhalten, was durch den ganzen Text deutlich wird, Gott ist zornig über die Sünde und deshalb muss jeder Mensch sterben. Diesen Faden nimmt Mose dann weiter auf in den Versen 9 bis 10. Lesen wir uns Verse 9 bis 10. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Alle unsere Tage schwinden, unser Leben ist durch den Zorn Gottes stark beschränkt. Die Schlachter sagt im zweiten Teil von Vers 9, wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Die Elberfelder CSV sagt, wir bringen unsere Jahre zu wie einen Gedanken. Oder Benedikt in seinem Kommentar, wir vertun unsere Jahre wie einen Seufzer. Vorbei. Ein Gedanke und weg. Wieder wird die Vergänglichkeit so gut illustriert. Unser Leben dauert nicht länger als ein Gedanke oder als ein Seufzer. Und Vers 10 sagt er dann, dass es maximal 70 bis 80 Jahre sind. Gibt es Menschen, die älter werden können? Ja, die gibt es. Die haben wir sogar in unserer Mitte. Menschen, die älter als 70 oder 80 sind. Diese Altersgrenze hier ist keine absolute Prophetie. Mose selbst, der das hier schreibt, ist 120 Jahre alt geworden. Aber dennoch, wenn ein Mensch Mitte 70 ist, weiß er, dass er nicht mehr lang zu leben hat. Und das ist das, was Mose hier deutlich machen will. Und selbst wenn das Lebenswerk, was man sich erreicht oder das man erreicht hat, in den eigenen Augen so groß erscheint, ist es nichtig. Man investiert viel Arbeit, viel Schweiß, viel Geld und letztendlich ist es so schnell vorbei. Oder habt ihr schon mal jemanden sagen hören, Mann, mein Leben vergeht so langsam. Ich habe es noch nie gehört, was jemand gesagt hat. Meistens ist das Gegenteil der Fall. Gott lässt uns erkennen, wie vergänglich unser Leben ist. Und wenn wir älter werden, fragen wir eher, Mann, wo sind die Jahre hin? Ein runder Geburtstag nach dem anderen. Kommen wir zu Vers 11. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm so, wie er zu fürchten ist? Und Mose stellt hier die Frage, gibt es jemanden, der das wirklich begreift, dass Gott derartig zornig über unsere Sünde ist? Sieht jemand die ganzen Leichen, die das Volk Israel in der Wüste gesehen hat und zieht den Schluss daraus, die richtige Konsequenz, dass die Sünde daran schuld ist? Mose war ein Mann Gottes, der gottesfürchtig war. Mose war sich dessen bewusst, wie viel Schuld er und das ganze Volk auf sich geladen hat. Und deshalb tritt er auch immer wieder Gebet vor Gott ein und bittet ihn um Erbarmen und Geduld. Ein Beispiel finden wir in 2. Mose 34, Vers 8 und 9. Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an und sprach, O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unsere Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist, und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Mose hat gesehen, wie sie als Volk vor Gott dagestanden sind. Die Frage gilt an uns, wie geht es uns, wenn wir über unsere Vergänglichkeit nachdenken? Wie geht es uns, wenn wir über den Zorn Gottes, über unsere Sünde, wenn wir darüber nachdenken? Mose hat es zu einem tiefen Schuldbekenntnis geführt. Mose hat stellvertretend für das ganze Volk um Vergebung gebetet. Mose hat dieses Wissen darüber, wer Gott ist und wie vergänglich der Mensch ist, weiter ins Gebet getrieben und zur Buße. Führt uns dieser Kontrast von der Ewigkeit Gottes und der Vergänglichkeit des Menschen zur Buße? Mose bleibt aber dabei nicht stehen. Es ist ein ganzes Gebet, aber hier kommt er nun ab Vers 12 zu ganz konkreten Bitten, die er vor Gott darbringt. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Lebe diese Abhängigkeit. Lebe diese Abhängigkeit. Wir lesen nochmal den Vers 12. Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Mose hat es erkannt als Mann Gottes und es niedergeschrieben und festgehalten, dass wir abhängig von Gott sind. Und all diese Bitten, die er jetzt nach und nach Vers für Vers aufführt, dienen einzig und allein dazu, dass sie als Volk ihrem Zweck gemäß leben. Ein Leben, das zur Ehre Gottes gelebt wird und seine Gebote in den Mittelpunkt stellt. Und Mose fängt damit an und sagt, lehre uns unsere Tage richtig zählen. Wisst ihr, von Natur aus sind wir nicht dazu geneigt, uns ständig vor Augen zu führen, dass wir einmal sterben werden. Und deshalb ist die Bitte notwendig, dass Gott derjenige ist, der uns das lehrt. Und obwohl im Kontext immer wieder von Jahren gesprochen wird, ist es hier interessant, dass er sagt, lehre uns unsere Tage richtig zählen. Bei uns ist es üblich, dass wir unseren Geburtstag feiern, wenn ein Jahr vorüber ist. Bei Beerdigungen wird das Alter von Verstorbenen auch nicht in Tagen angegeben, sondern in Jahren. So denken wir eher in größeren Zeitabschnitten. Aber deshalb ist es umso notwendiger, dass Gott uns sagt, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Wisst ihr, für die Israeliten war das sehr plastisch, weil Gott hatte Folgendes gesagt in 4. Mose 14, Verse 29 bis 13. Eure Leichname sollen in dieser Wüste fallen und alle eure Gemusterten, die ganze Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt, keiner von euch soll in das Land kommen, über dem ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, um euch darin wohnen zu lassen. Ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns. Das Volk wusste sehr genau, meine Zeit läuft ab. Gott hatte gesagt, dass sie 40 Jahre lang in der Wüste sein werden. Und auf dem Weg Richtung Kanaan laufen sie förmlich ihrem Tod entgegen. Und die anderen, die jünger als 20 Jahre waren, warteten nur darauf, bis der letzte Rebell von Kadesh Barnea tot war, damit sie endlich nach Kanaan rein können. Noch eindrücklicher geht es nicht, oder? Und trotz der Tatsache, dass es so präsent war, so plastisch vor Augen, haben sie nicht mit der Ewigkeit vor Augen gelebt. Edwards, den wir anfangs gesehen haben, hatte die Bitte an Gott so formuliert, Gott, präge die Ewigkeit auf meine Augäpfel. Gott, präge die Ewigkeit auf meine Augäpfel. Immer sobald ich die Augen aufschlage, soll es mir bewusst sein, dass ich vergänglich bin. Wie geht das? Wir brauchen die tägliche Erinnerung daran, was wir vorher herausgearbeitet haben. Gott ist ewig, wir sind vergänglich. Indem wir uns allein diese beiden Tatsachen immer und immer wieder vor Augen führen, macht uns das weise. Weil dass der Tod ein Bestandteil des Lebens ist, wird uns immer wieder auf Beerdigungen auch bewusst, dass der Tod vor keinem Menschen Halt macht. Und denk nochmal dran, wie viele Beerdigungen Mose durchgeführt hat. Mose hat den Tod täglich gesehen und wusste, dass sein eigener Tod bald bevorstand. Und dennoch betet er mit dieser Bitte zu Gott. Weil der Mensch hasst es, sich mit dem Tod zu beschäftigen. Deswegen füllt er sein Leben lieber mit Unterhaltung, Ablenkung. Ja, nicht daran denken, dass ich einmal sterben werde. Der Mensch will nicht zu Beerdigungen gehen. Der Mensch will dem Tod nicht ins Auge sehen. Aber gerade deshalb ist es so ein notwendiges Gebet. Lehre uns unsere Tage zählen. Aber wie können wir weiterhin täglich in dem Bewusstsein unserer Vergänglichkeit leben? Wir füllen unsere Zeit nicht einfach mit belanglosen Aktivitäten. Stattdessen sammeln wir uns Schätze im Himmel, indem wir Gott und unseren Mitmenschen dienen. Es geht nicht darum, ein so bequemes Leben wie möglich zu führen. Jesus hat uns in der Nachfolge nie zu Bequemlichkeit aufgefordert. Jesus hat es selber vorgemacht, indem er die 3 Jahre, die er gelebt hat, gut genutzt hat. Seine Aufforderung an uns war, das Kreuz auf uns zu nehmen. Wenn du jetzt vielleicht an den gestrigen Tag oder an die vergangene Woche denkst, war es ein bewusstes Ausleben deiner Zeit? Oder warst du eher vielleicht damit beschäftigt, die Zeit totzuschlagen? Nutzen wir die Dienstgelegenheiten, die wir bekommen? Oder lehnen wir ab und sagen, nee, ist mir zu viel, ist mir zu bequem. Er ist mir zu unbequem. Wie würde dein Tagesablauf aussehen, wenn es die letzten Stunden deines Lebens sind? Warum wenden wir dieses Prinzip nicht einfach an jedem Tag an? Dass all die Dinge, die wir tun, bewusst getan werden, mit dem Hinblick darauf, dass wir nur begrenzt verfügbar sind. Versteht mich nicht falsch, es braucht Ruhezeiten in unserem Leben. Unbedingt. Wir haben das vorher gesehen, der Mensch ist vergänglich. Der Mensch ist abhängig. Wir können nicht nonstop durchrackern, weil wir vergängliche Wesen sind. Aber in was für einem Verhältnis, in was für einer Waage sind diese beiden Dinge? Gott hat uns zu einem aktiven Leben im Dienst für ihn berufen. Wir sind nicht dazu geschaffen, vor uns hin zu vegetieren. Und wenn sich unsere ganze Zeit, die wir tagsüber verbringen, nur darum dreht, unseren eigenen Bedürfnissen nachzugehen, dann beten wir uns selbst an und nicht Gott. Die Stadt Ninive hatte 40 Tage Zeit, Buße zu tun. Was war ihre Reaktion? Sie haben wirklich Buße getan. Sie haben sich vorgenommen, dass das die heiligsten Tage ihres Lebens sein werden. Weil sie hätten auch sagen können, ach komm, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber nein, sie haben sich gedemütigt, sie haben Buße getan. Und das Zeitfenster, das ihnen gegeben wurde, sinnvoll genutzt. Sie haben in dem Bewusstsein ihrer Vergänglichkeit gelebt. Es kann sein, dass Gott uns aber auch manchmal durch zeitliche Herausforderungen weise machen will. Es kommen wie mehrere Schwierigkeiten auf einmal. Wir müssen das alles in unserer begrenzten Zeit irgendwie handeln. Wir wissen nicht, wie wir da herangehen sollen. Und dann darf uns dieser Vers aus Römer 8, Vers 18 ermutigen. Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, der in uns geoffenbart werden soll. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Die Zeit, wo wir vielleicht auch jetzt manchmal zurückstecken und meinen, warum mache ich das? Warum tue ich das? Die Herausforderungen, die sind nichts mehr zu dem, was auf uns wartet, weil Gott unsere Zuflucht ist. Aber in diesem Bewusstsein, Tag für Tag zu leben, in dem Bewusstsein deiner Vergänglichkeit zu leben, das macht uns zu weisen Menschen. Menschen, die ihre Zeit uns sinnvoll und zweckgemäß nutzen. Menschen, die mit dieser Ewigkeitsperspektive leben. Und die weiteren Bitten, die Mose jetzt hier aufführt, die ordnen sich alle dieser Bitte aus Vers 12 unter. In Vers 13 lesen wir, wie er schreibt, kehre zurück, o Herr, wie lange noch, und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Mose spricht Gott an dieser Stelle hier mit dem erhabensten Namen an, Jahwe. Den meisten über den Schlachter Großbuchstaben, Herr. Herr, komm zurück. Kommt uns diese Bitte vielleicht bekannt vor? Schaut mir bitte in Vers 3, wo er sagt, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Das sagt Gott zu den Menschenkindern. Und hier sagt jetzt Gott zu Mose, kehre zurück, o Herr. Wir haben festgestellt in Vers 3, dass das bedeutet, dass Gott zu dem menschlichen Körper sagt, okay, du kehrst zum Staub zurück. Aber Mose kommt jetzt auch mit dieser Bitte, aber wovon soll Gott zurückkommen? Gott ist doch allgegenwärtig, Gott ist doch ewig. Mose bittet, dass Gott sein Wesen hier zeigt. Und das ist, finden wir in dem zweiten Teil von Vers 13, wo er sagt, und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Mose fleht hier mutig, aber auch demütig als Gottes Knecht um sein Erbarmen. Obwohl Mose ganz genau weiß, dass der Zorn, den Gott hat, gerechtfertigt ist, weiß er, wie Gott ist, und das sagt er bereits in 2. Mose 34, Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Mose bittet Gott, kehre zurück mit deinem Erbarmen. Barmherzigkeit und Gnade gehören zusammen, und deswegen fährt er direkt fort in Vers 14 und sagt: sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Gott soll uns früh mit seiner Gnade sättigen. Es soll nicht irgendwann erst im Laufe des Tages passieren, sondern früh am Morgen. Mose ist dieser Abhängigkeit von Gott so bewusst. Es ist nicht so, dass er sagt: ach, den halben Tag, den schaffe ich auch alleine, und ab Mittag bitte ich dann Gott, dass er gnädig ist. Nein, Mose sagt: von früh an benötige ich deine Gnade. Und Mose will davon gesättigt werden. Nicht nur ein bisschen den Appetit anregen, nicht nur ein bisschen probieren, sondern Mose will satt davon werden, von Gottes Gnade. Weil er weiß, dass Gott sagt: denn du, Herr, bist gut und vergibst gern, und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Und Gott will dieses Gebet und seine Gnade und Erbarmen gerne hören, weil das führt dann genau zu dem, was er schreibt im zweiten Teil von Vers 14: so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass Gott wirklich Gnade und Erbarmen schenkt, dann dürfen wir uns freuen und fröhlich sein. Wenn wir diese Gnade erfahren, ist es dieses kurzweilige Leben wert, sich an Gott und seinem Wesen und seinen Werken zu erfreuen. Es ist nicht so, dass wir depressiv werden und sagen: ach, das lohnt sich doch nicht, ich lebe doch so kurz, das bringt doch alles nichts. Nein, sondern wir freuen uns über die Zeit, die Gott uns schenkt. Und genau mit diesem Thema fährt er dann noch in Vers 15 fort und sagt: erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Er bittet Gott darum, dass diese kurze Zeit, die sie noch haben als Volk, dass sie sich freuen können. Sie haben so viel Zorn, so viel Leid, so viel Streit, so viel Elend gesehen. Sie haben gesehen, wie Gott seine Gerechtigkeit erfüllt, wie Gott Menschen dahinrafft. Und deshalb diese Bitte, dass Gott Freude schenkt an den verbleibenden Tagen. Wie kann das passieren? Wie kann man im Angesicht des Todes, im Angesicht dieses Leids, dieses Elend, das man um sich herum hat, wie kann man sich an den Vergänglichen, was um einen herum ist, freuen? Das ist die nächste Bitte, wo er im Vers 16 schreibt: lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Indem sie auf Gottes Wesen, auf Gottes Handeln schauen, wenn sich dessen ins Gedächtnis rufen, wer Gott ist, können sie mit Freude erfüllt werden. Die Tatsache, dass Gott sie nicht alle von einer auf die andere Sekunde ausgelöscht hat, die Tatsache, dass Gott immer noch festhält an seiner Verheißung und sie nicht zurückgezogen hat, obwohl das Volk so oft ungehorsam war, die Tatsache, dass Gott sogar mit Hilfe von einer Schlange Rettung geschenkt hat, selbst in diesem sündigen Umfeld war Gottes Gnade immer noch am Scheinen. Und genau darauf sollte der Blick gerichtet werden. Das ist die Bitte, die Mose geäußert hat, weil das ist sinnvoll investierte Zeit, sich mit Gott und seinem Wesen zu beschäftigen. Und wisst ihr was? Es wird eine Beschäftigung sein, die wir in der ganzen Ewigkeit nachgehen werden. Jesus selbst sagt in Johannes 17, Vers 3, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, in den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wir werden permanent damit beschäftigt sein, Gott und seine Herrlichkeit zu erkennen. Und Gott gibt uns durch sein Wort, und wir durften es in der ersten Eigenschaft schon sehen, in den ersten Versen, einen kleinen Vorgeschmack davon, wie er ist, was er tut. Und das darf uns in Staunen versetzen. und uns erfreuen in dieser Vergänglichkeit, in diesem Leid, das um uns herum ist. Und die letzte Bitte, die er dann äußert, in Vers 17, schaut mit mir in den Text, wo er sagt, und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Mose wünscht sich diese Freundlichkeit des Herrn. Selbst in dem Zorn Freundlichkeit. Nicht gegeneinander ausspielen. Gott ist sowohl zornig als auch freundlich zugleich. Aber in diesem Zorn fleht er um Gottes Freundlichkeit. Selbst unter Gericht will er Gnade. Und deshalb bittet er, dass Gott derjenige ist, der das Werk ihrer Hände fördert. Weil wenn Gott das tut, ist es sinnvoll investierte Zeit. Und es wird durchweg deutlich, wie wir als Menschen von Gott abhängig sind. Diese ganzen Bitten, die Mose äußert, machen das deutlich. Weil alles, was wir aus uns heraus tun, führt nur dazu, dass es Gottes Zorn auf sich zieht. Weil es von Sünde und Egoismus durchtrieben ist. Wir verschwenden unsere Tage mit Dingen, die Gott nicht verherrlichen. Und deswegen der Aufruf heute an uns, lebe diese Abhängigkeit. Wir dürfen in dieses Gebet von Mose mit einstimmen und sagen, Herr, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Immer wieder ins Gedächtnis rufen, wer sind wir? Wer ist Gott? Gott ist ewig, wir sind vergänglich. Gott hat uns nur ein kurzes Zeitfenster gegeben, in dem wir wirken können. Diese Zeit wollen wir eifrig nutzen, nicht depressiv werden, nicht resignieren, nicht denken, ach, es lohnt sich doch nicht, sondern uns daran freuen, dass Gott uns diese Gelegenheit gibt. Gott hat uns in seinem Ebenbild erschaffen, damit wir ihn repräsentieren. Wir sind dazu geschaffen, ihn anzubeten und nicht uns selbst. Die Sünde hat leider dazu geführt, dass wir das Prinzip umgekehrt haben. Wir setzen uns auf den Thron. Und das wiederum hat dazu geführt, dass Gott dem ein Ende gesetzt hat. Gott wollte nicht in aller Ewigkeit zusehen, wie der Mensch sich an seinen eigenen Werken ergötzt. Deshalb kam der Tod, vor dem er Adam und Eva schon gewarnt hat. Aber da war bei Gott nicht Schluss. Gott hat einen Retter verheißen und diesen auch kommen lassen. Und dieser so bekannte Vers in Johannes 3, Vers 16, wo es lautet, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Selbst wenn es dabei bleibt, dass wir auf der Erde nur eine kurze, vergängliche Zeit leben, dürfen wir als diejenigen, die glauben, ewiges Leben haben. Jeder, der an Gott glaubt, braucht seinen Zorn nicht zu befürchten. Der physische Tod kommt, unser Leib wird nicht zurückkehren, aber wir werden einen neuen, einen verherrlichten Leib behalten. Damit dürfen wir Gott in aller Ewigkeit anbeten. Und das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen. Deswegen darf Gott auch heute deine und meine Zuflucht sein. Mit genau dieser Hoffnung wollen wir ein Leben in seiner Abhängigkeit führen und beten. Beten, dass wir mit dieser Perspektive des kurzen Lebens und der Zeit zweckmäßig nutzen. Beten, dass Gott sich erbarmt. Es wurde in den letzten Tagen wieder vor Augen geführt, was passiert, wenn Gott das tut, was er in Römer 1 gesagt hat. Gott gibt den Menschen dahin. Und es ist die Art und Weise, wie Gott gerade seinen Zorn ausübt. Wir dürfen aktiv darum beten, dass Gott uns sein Erbarmen schenkt. Aktiv darum beten, dass Gott uns mit seiner Gnade sättigt. Dass allein Christus uns zufrieden stellt. Dass wir davon satt werden, wer und wie Christus ist und was er tut. Dass nichts anderes unseren Hunger stillt. Aber auch, dass wir aktiv darum beten, mehr und mehr Gottes Walten in unserem Leben zu sehen. Sehen, wie Gott trotz all dieser Bosheit, trotz dieser Vergänglichkeit nichts entgleitet. Nicht indem wir das Paradies auf Erden haben, sondern indem er uns in das Bild seines Sohnes verwandelt. Dass wir die Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, tun, damit es keine verschwendete Zeit ist. Jonathan Edwards hatte sich vorgenommen, ganz früh in seinem Leben, seine Zeit in der Abhängigkeit von Gott zu investieren. Er ist damit auch ein Vorbild für uns heute. Und Paulus schlägt genau in die gleiche Kerbe. Und es ist unser Schluss, wo er schreibt in Epheser 5, die Verse 15 bis 16, diese ermutigenden Worte, wo er sagt, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das ist unser Auftrag. Weil wir bedenken, dass Gott ewig ist, weil wir bedenken, dass wir vergänglich sind, wollen wir in seiner Abhängigkeit täglich leben und beten. Amen. Ihr dürft aufstehen, ich bete zum Abschluss. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Dafür beten wir dich an, himmlischer Vater, weil du unvergänglich bist. Du bist groß, du bist unbegreiflich und dennoch hast du dich uns Menschen offenbart und zeigst uns deine Gnade, indem du uns deinen Sohn gegeben hast und wir die Chance von dir erhalten, unser Leben zu leben, damit es dich ehrt, selbst wenn es kurz ist, selbst wenn es schnell vorbei ist und dahinschwindet, möchte ich beten, dass du uns, jeden Einzelnen hier, aber auch als Gemeinde, Gnade darin schenkst, dass wir unsere Tage lernen zu zählen, damit wir weise Herzen bekommen. Weise werden in der Art und Weise, wie wir unseren täglichen Tag planen und leben, mit den Chancen und Gelegenheiten, aber auch in den Herausforderungen, die du uns gibst, dass wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass du unsere Zuflucht bist, dass du derjenige bist, der uns mit Gnade und mit Erbarmen sättigst. Wir beten darum, dass du das tust und danken dir auch für deine große Güte und Barmherzigkeit. Amen.